HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Es geht heute um einen autobiografischen Roman des schwedischen Bestsellerautors Alex Schulman. Wir stellen ein Hörspiel vor, das aus Gedichten und Briefen der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson komponiert wurde. Und auch beim Hörbuch für Kinder geht es heute um ein Hörspiel von Friederike Köpf, Baby Oma, so heißt es. Und wir beginnen mit Cormac McCarthy. Er ist Jahrgang 1933 und gilt als einer der bedeutendsten US-amerikanischen Schriftsteller. Für sein literarisches Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Pulitzer-Preis. Sein Roman Die Straße verkaufte sich weltweit mehr als 1 Million Mal. Heute stellen wir gleich 2 neue Romane von McCarthy vor. Romane, die zusammengehören und nahezu zeitgleich erschienen sind. Die Romane heißen Der Passagier und Stella Maris. Ja, und das ist schon außergewöhnlich, oder, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, und man sollte sie auch beide zusammen lesen oder eben noch besser vorgetragen von Christian Brückner hören.
Das heißt auch, diese beiden Romane bauen aufeinander auf?
Naja, man kann sagen, sie verändern eher den Blickwinkel. Also ein Aspekt der Romane ist das Verhältnis eines Geschwisterpaares zueinander. Robert, also Bobby und Alicia, das ist ein inzestuöses Verhältnis, eines aber, das nicht bis zur letzten Konsequenz ausgelebt wird. Aber zumindest ist es auch ein Grund, warum sich Alicia in die Psychiatrie einweisen lässt und sich später auch umbringt. Ich sage einen Grund, denn ganz klar werden die Beweggründe bei ihr nicht.
Ist denn diese Liebe zwischen den beiden Geschwistern das Hauptthema dieser Romane?
Es ist ein Thema, das sich durch die beiden Romane zieht. Es gibt aber noch weitere. Die Eltern der beiden waren nämlich beide mit dem Bau der Atombombe beschäftigt. Der Vater als Wissenschaftler, die Mutter als eher untergeordnete Mitarbeiterin. Und das führt dann zum Thema Schuld. Also inwiefern haben sich die Eltern schuldig gemacht durch den Bau der Atombombe und überträgt sich diese Schuld dann auch auf die Kinder? Und schließlich geht es auch noch um einen mysteriösen Flugzeugabsturz. Bobby Western, hochbegabt wie seine Schwester Alicia, arbeitet nämlich als Bergungstaucher und hat mit einem Kollegen eine abgestürzte Jetstar, also so ein kleineres Geschäftsreiseflugzeug, mit 9 in ihren Sitzen festgeschnallten Leichen im Wasser gefunden. Es fehlen allerdings der Flugschreiber und der 10. Passagier. Und nach dem Tauchgang stellen sich Bobby und sein Kollege Euler bestimmte Fragen.
Man kann das verdammte Flugzeug nicht mal sehen. Und irgendein Fischer soll es gefunden haben, das ist doch Quatsch. Du glaubst nicht, dass die Lichter noch eine Zeit lang gebrannt haben könnten? Nein. Hast wahrscheinlich recht. Euler trocknete sich an einem Handtuch aus seiner Tasche die Hände ab, nahm seine Zigaretten und sein Feuerzeug heraus, klopfte eine Zigarette aus dem Päckchen, zündete sie an und blickte auf das schwarze, kabbelige Wasser hinaus. Die sitzen alle einfach auf ihren Plätzen. Was zum Geier ist das denn? Ich würde sagen, sie müssen schon tot gewesen sein, als das Flugzeug untergegangen ist. Euler rauchte und schüttelte den Kopf. Ja. Und kein Ölteppich. In der Instrumententafel fehlt eine Anzeige und der Koffer des Piloten fehlt auch. Ja? Du weißt, wer das war, oder? Nein. Wer denn? Aliens. Leck mich am Arsch, Western. Western lächelte. Was meinst du, was für eine Reichweite so ein Ding hat? Die Jetstar? Ja. Wahrscheinlich so um die 3.500 Kilometer. Wieso? Weil man sich fragen muss, wo sie hergekommen ist. Ja. Sonst noch was? Ich glaube, die sind schon ein paar Tage da unten. Scheiße.
Tja, Christian Brückner at his best. Rau und kernig hört er sich hier an. Aber er lässt eben auch so ein bisschen anklingen, dass diesen beiden Männern der Fund im Wasser ein bisschen unheimlich ist, was sie dann aber überspielen wollen. Also Christian Brückner erstellt hier ein doch durchaus vielschichtiges Psychogramm und das gefällt mir sehr.
Diese Szene klingt aber auch danach, dass sich hier eine spannende Kriminalgeschichte entwickelt.
Ja, das ist auch durchaus geheimnisvoll. Also man fragt sich, was ist mit dem Flugzeug passiert? Wieso steht über den Absturz dann nichts in der Zeitung? Was sind das für Männer, die Bobby anschließend Fragen zum Flugzeug stellen? Und wer durchsucht seine Wohnung? Das sind viele Fragen, die Bobby Western dann auch nicht klären kann. Aber Anlass für ihn sind, die Wohnung zu verlassen und vor wem auch immer zu fliehen. Man muss aber auch sagen, er flieht auch vor sich selbst und vor seiner Familie. Familiengeschichte. Und so verändert sich dann das Thema des Romans. In den Mittelpunkt rückt die Familiengeschichte selbst und die Themen Schuld und auch Wahnsinn. Und vor allem diese beiden Themen stehen dann auch im zweiten Roman Stella Maris im Mittelpunkt. Der wird aus Sicht der Schwester erzählt, einer genialen Mathematikerin. Und hier hören wir ausschließlich die Patientin im Gespräch mit ihrem Therapeuten in der Psychiatrie.
Wie alt waren Sie, als Sie die Mathematik entdeckten? Wahrscheinlich älter als in meiner Erinnerung. Erst war ich musikalisch, ich habe ein absolutes Gehör. Später fand ich heraus, dass die Welt ziemlich gefeit ist gegen jede umfassende Beschreibung. Nur die Musik schien immer von allem ausgenommen. Sie war sakrosankt, autonom, vollkommen selbstreferenziell und in allen Teilen schlüssig. Wenn man sie als transzendent bezeichnen würde, könnten wir über Transzendenz reden, würden aber wahrscheinlich nicht sehr weit kommen. Ich war Synästhetin und dachte, wenn die Musik eine inhärente Realität hatte, Farbe und Geschmack, die nur wenige wahrnehmen konnten, dann besaß sie vielleicht noch andere bislang unentdeckte Attribute. Die Tatsache, dass diese Dinge subjektiv waren, hieß ja nicht, dass sie erfunden waren. Ich mache das nicht sehr gut, oder? Ich höre noch immer zu. Wenn man ein Stück Musik dehnte, sozusagen, und der Ton verzerrt wurde, dann verblasste die Farbe. Ich habe keine Ahnung, was ich daraus schließen soll. Woher kommt Musik? Das weiß niemand. Eine platonische Theorie über Musik macht alles nur noch unklarer. Musik besteht aus nichts als ein paar ziemlich einfachen Regeln. Die Wahrheit ist, dass niemand sie sich ausgedacht hat. Die Regeln, die Töne selbst bedeuten fast gar nichts. Aber warum sich ein bestimmtes Arrangement dieser Töne so stark auf unsere Emotionen auswirkt, ist ein Geheimnis, das zu ergründen wir nicht mal hoffen dürfen.
Also hier schlüpft Christian Brückner auch in die Rolle einer Frau, Alicia, die eben nicht nur Mathematikerin ist, sondern auch eine virtuose Violinistin und die sich selbst in die Psychiatrie eingewiesen hat, die sich ihrer Genialität auch bewusst ist, aber daran auch leidet. Und ja, ich muss sagen, trotz dieser knarzigen Altersstimme von Christian Brückner nehme ich ihm auch diese Rolle ab. Er ist und bleibt für mich ein Meister der Zwischentöne, ein Meister auch der Pausensetzung. Er kann ganz leise und klein wirken, dann wieder aufbrausen. Also er benutzt diesen Text wie eine Partitur.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Da muss ich da gar nicht in eine Frau oder verstellen, ne? Die Stimme irgendwie verändern. Man nimmt ihm das ab, er ist da ganz authentisch. Also Sie haben ja jetzt Christian Brückner als Interpreten wirklich schon besonders hervorgehoben. Mhm. Sprechen wir nochmal über die Romane, über den Inhalt dieser beiden Romane. Wie gefallen Ihnen die Romane insgesamt?
Ich muss schon sagen, es ist ein schmaler Grat zwischen vielschichtig und verworren. Also es werden hier durchaus sehr viele Spuren gelegt, die auch nicht aufgelöst werden. Und ich denke, manche theoretische Exkurse über mathematische Phänomene oder auch die Stringtheorie hätte sich Cormac McCarthy auch sparen können. Fasziniert hat mich aber diese Frage nach Schuld, also was den Bau der Atombombe und die Geschwisterliebe betrifft und die Frage, ja, was normal ist und wann der Wahnsinn beginnt. Es sind zwei Werke, die viele Fragen aufwerfen, nicht alle beantworten, aber das müssen ja nicht die schlechtesten Romane sein oder sind nicht die schlechtesten Romane. Und es sind zwei, ja, aber eigentlich gehören sie zusammen und sollten beide dann auch gehört oder eben auch gelesen werden.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwick. Dann nenne ich beide nochmal. Der Passagier von Cormac McCarthy ist das erste Hörbuch, über das wir gesprochen haben, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Nikolaus Stingel. Es sind zwei MP3-CDs, circa 16 Stunden Hörzeit zum Preis von 30 €. und Stella Maris, so heißt das zweite Hörbuch von Cormac McCarthy aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Es ist eine MP3-CD, 7 Stunden, 5 Minuten Hörzeit zum Preis von 25 Euro. Und beide Hörbücher werden gelesen von Christian Brückner, sind im Argon Verlag erschienen, in der Edition Parlando. Die Bücher sind beim Rowohlt Verlag erschienen.
Ja, und mit diesen beiden Lesungen findet die Arbeit von Christian Brückner und seiner Frau Waltraud für die Edition Parlando aus Altersgründen ein Ende. Aber irgendwie wird Christian Brückner weiter seine Stimme erheben bei Live-Auftritten. Das hat er auch schon so angekündigt. Und das Hörbuch Der Passagier, das kam auf den 2. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste vom Januar. Und die gesamte HR2-Hörbuchbestenliste gibt es mit Hörbeispielen auf hr2.de.
Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen zu einem Roman von Alex Schulmann mit dem Titel Verbrenn all meine Briefe. Alex Schulmann ist einer der populärsten schwedischen Schriftsteller, 1976 geboren. Sein erster Roman, Die Überlebenden, kam gleich nach Erscheinen auf Platz 1 der Bestsellerliste. Wir haben diesen Roman hier in der Hörbuchzeit schon mal vorgestellt, Dorothee Meyer-Karweg, gelesen von Fabian Busch. Und ich erinnere mich, dass Sie von diesem Roman begeistert waren.
Ja, so ist es. Und zwar sowohl vom Inhalt als auch vom Interpreten Fabian Busch. Und Verbrenn all meine Briefe ist jetzt im vorigen Herbst auf Deutsch erschienen, übersetzt worden, wegen des Erfolgs des Romans Die Überlebenden. Er wurde aber davor geschrieben. Es ist ein autobiografischer Roman und es geht um eine Wut, die der Autor und Ich-Erzähler hier in sich trägt und die sich dann auch gegen die eigene Familie richtet. Und wir hören gleich mal in den Anfang. Auch hier hören wir den Schauspieler Fabian Busch als Interpreten.
Ich weiß nicht, wie oft ich das noch ertragen kann. Es ist der Satz, der alles verändern wird. Er fällt eines Abends nach einem Streit in der Küche. Ich mache Essen und wir vergreifen uns beide im Ton. Wir sagen so schreckliche Dinge zueinander und ich fürchte, dass wir es nie wieder gut machen können. Die Gemeinheiten eskalieren und am Ende verliere ich die Fassung und werfe die Bratpfanne an die Wand. Es wird still. Hühnerleber überall auf dem Boden. Ich bereue es sofort und strecke die Hand nach Amanda aus. Sie zuckt zusammen und schaut mich an. Und es lässt sich nicht anders deuten. Da ist Angst in ihren Augen. Ich spüre die Gefahr sofort, versuche die Konsequenzen meines Ausbruchs zu überblicken. Ich weiß, dass ich wieder einen Schritt in die falsche Richtung gegangen bin, und jetzt wird es eng. Wenn ich nichts unternehme, wird sie mich verlassen.
Ja, das ist ein Romananfang, der mich auch gleich gepackt hat. Es gibt kein Drumrumreden, hier geht's zur Sache. Wenn der Ich-Erzähler nichts tut, bricht seine kleine Familie auseinander, denn auch die Kinder scheinen Angst vor seiner Wut zu haben. Und ich finde, Fabian Busch setzt hier einen wirklich guten Kontrapunkt. Er liest so mit großer Ruhe, fast schlafwandlerisch, aber man spürt auch so eine untergründige Spannung. Ich spüre sie und der bin ich dann gerne gefolgt. Und der Ich-Erzähler macht jetzt bei einer Therapeutin eine Familienaufstellung und erkennt, dass diese Wut auch bei anderen Familienmitgliedern von der mütterlichen Seite schwelt. Dann macht er sich auf die Suche nach dem Auslöser für die Wut und landet bei den Großeltern mütterlicherseits. Das sind Sven und Karin Stolpe.
Wir haben ja schon gesagt, dass es ein autobiografischer Roman ist. Heißt das, Alex Schulmann erzählt ja wirklich auch von seiner realen Familie?
Ja, genau. Also Sven und Karin Stolpe waren bekannte Persönlichkeiten in Schweden. Sven Stolpe war ein bekannter Schriftsteller, Übersetzer und Journalist. Und Karin Stolpe war Übersetzerin und die Tochter des deutsch-schwedischen Nobelpreisträgers Hans Euler Kelpin.
Jedes Mal, wenn wir zu Besuch waren, waren wir auf der Hut, sobald Großvater in der Nähe war. Wenn wir abfuhren, blieb meine Großmutter dort. Manchmal überlegte ich, was wohl dann mit ihr geschah. Ich erinnere mich an ihre ständige Unterwürfigkeit, ihre Angst vor seiner Wut, sein Gebrüll, das sie geradezu physisch lähmte, seine Art, sie vor anderen zu demütigen, wie sie manchmal aufsprang, weinend in die Küche lief und begann, hysterisch abzuwaschen, wenn er etwas Verletzendes zu ihr gesagt hatte. Ich begriff nicht, warum sie ihn nicht verließ. Es war, als wäre sie ihm irgendetwas schuldig. Sie kochte für ihn und bügelte und war immer an seiner Seite, obwohl er ihre Existenz systematisch leugnete. Er tat so, als gäbe es sie nicht.
Tja, woher kommt diese Wut des Großvaters? Schulmann macht sich akribisch auf die Suche und findet als ersten Anhaltspunkt einen bestimmten Satz in Stolpes Autobiografie.
Ich lese weiter auf der Jagd nach etwas, das mich weiterbringen kann. Und endlich werde ich fündig. Ein Detail, das mir einen Hinweis auf die Beschaffenheit des Traumas liefert. Stolpe erwähnt es ganz kurz, ohne es weiter zu erläutern. Im Sommer 1932 wurde ich Opfer eines sexuellen Attentats.
Ja, das ist starker Tobak, was er da schreibt. Der Großvater, der Autor, macht sich dann auf die Suche danach, was dieser Satz bedeuten könnte, in Biografien, in Briefen. Und er geht auch zu den Orten, an denen die Großeltern damals waren.
Bekommt er denn heraus, was es mit diesem sexuellen Attentat auf sich hat?
Ja, Svens junge Frau Karin hatte sich in diesem Sommer 1932 in einen anderen, weniger bekannten Schriftsteller verliebt, in Olof Lagercrantz und der auch in sie. Sven Stolpe kommt dahinter und fühlt sich unglaublich gekränkt und das führt dann dazu, dass er seine eigene Frau bis zum Lebensende immer wieder demütigt. Er verursacht sogar einen Autounfall und es gibt Hinweise, dass er ihn bewusst herbeigeführt hat, um sich und seine Frau umzubringen. Beide überleben, sie aber mit großen Verbrennungen.
Warum hat sie sich nicht getrennt von ihrem Mann?
Ja, das ist eine große Frage. Er drohte damit, sie als Hure zu diffamieren und er drohte, sie und ihren aktuellen Liebhaber umzubringen. Und zwar so ernsthaft, dass sie wirklich Angst bekam und ihren Geliebten bat, sich nicht mehr zu melden und eben, so der Titel des Romans dann auch, all ihre Briefe zu verbrennen. Sie bleibt letztendlich bei ihrem Mann, aber der geliebte Olof Lagercrantz und sie, die haben sich wohl Zeit ihres Lebens nicht vergessen. Und ganz am Schluss wird klar, auch Sven Stolpe war nicht nur der grausame Ehemann. Er hatte in seiner Jugend selbst ein traumatisches Erlebnis, das er nicht verarbeitet hat und das eben dann Ursache für den Furor als Erwachsener war.
Also es geht um viel Wut in dieser Familie. Wird Alex Schulmann denn durch die Beschäftigung mit der Biografie seines Großvaters seine eigene Wut los?
Naja, zumindest weiß er nun, wie die Wut in die Familie mütterlicherseits kam und kann sie jetzt dadurch auch besser bekämpfen. Ja.
Ist schon eine sehr bewegende Geschichte, auch eine sehr persönliche Geschichte. Was meinen Sie, vielleicht zu persönlich?
Also ich fand es schon sehr spannend und auch berührend, aber natürlich bleibt da immer ein bisschen schaler Beigeschmack. Es werden doch recht intime Dinge preisgegeben. Die betroffenen Personen sind größtenteils tot, sie können sich nicht mehr wehren. Alex Schulmann hat aber schon auch Geschichten anderer Familienmitglieder literarisch verarbeitet. Also das ist so seine Masche, sag ich mal. Mir wäre es durchaus lieber gewesen, wenn er die Person unkenntlich gemacht hätte. Es hätte meines Erachtens genauso gut funktioniert. Was einen gefangen nimmt, sind Schulmanns ja einfache Worte, klare Sätze. Und damit beschreibt er durchaus Bewegendes. Hier auch ein Lob dann an die Übersetzerin Hannah Granz. Und dazu kommt hier eben auch die sichere Interpretation von Fabian Busch, der diesen Ton aufnimmt. Und damit auch so diese ganze Tiefe des Textes auslotet. Also ich finde, hier haben sich Autor und Interpret aufs Trefflichste gefunden.
Verbrenn all meine Briefe, so heißt das Hörbuch von Alex Schulmann aus dem Schwedischen von Hannah Granz und gelesen von Fabian Busch. Eine MP3-CD, 5 Stunden 25 Minuten Laufzeit, ist eine ungekürzte Lesung zum Preis von 23 Euro, erschienen im Verlag DAV. Jetzt begeben wir uns mal zurück ins 19. Jahrhundert. Die amerikanische Dichterin Emily Dickinson hat im 19. Jahrhundert gelebt, geboren 1830, gestorben 1886. Sie gilt als eine der bedeutendsten amerikanischen Dichterinnen. Zu Lebzeiten wurden nur wenige ihrer Texte veröffentlicht, die meisten ihrer rund 1800 Gedichte erschienen erst nach ihrem Tod. Der Hörspielmacher Kai Green hat nun aus Gedichten und Briefen von ihr ein Hörspiel komponiert. Dorothee Meyer-Karwick, Sie haben es sich angehört. Wie ist denn Kai Green dabei vorgegangen?
Ja, man spürt jedenfalls, Kai Green hat sich ganz auf die Dichterin eingelassen. Er ist von ihr und ihren Gedichten offensichtlich fasziniert. Einer Dichterin, die Natur, Liebe, Tod und die metaphysische Obdachlosigkeit des modernen Menschen, so schreibt es Kai Green, die Transzendenz des Zeitlichen und die Unsterblichkeit zum Thema macht. Und sein Hineinfühlen geht sogar so weit, dass er die Gedichte selbst nochmal ins Deutsche übertragen hat. Und das ist durchaus interessant, denn es gibt schon eine hochgelobte Übersetzung von Gunhild Kübler. Die hat dafür sogar den Paul-Scherbart-Preis bekommen. Und 2015 erschien eine Gesamtausgabe der Gedichte Dickensens im Hansa-Verlag von ihr eben übersetzt. Aber Kai Gren hat die Verse also nochmal ins Deutsche übertragen. Und das finde ich vorbildlich, in der Hörspiel-CD beigegebenen Buch sind die Gedichte sowohl im Original als auch in seiner Übertragung abgedruckt. Und zwar nach Nummern geordnet, denn Dickensen hat ihren Gedichten keine Titel gegeben.
Wer hat Kai Gren das Ganze jetzt im Hörspiel inszeniert?
Also im Hörspiel hat er die Gedichte neu geordnet und mit thematisch passenden Briefen von Dickensen zusammengefügt. Und dazu hören wir Naturklänge und Musik der US-amerikanischen Band Cocorosie. Das ist eine Band, die gegründet wurde von den Schwestern Sierra und Bianca Cassidy. Und die ließen sich von Gedichten Dickensens zu ihren Stücken dann auch inspirieren. Und da hören wir mal rein.
Hoffnung ist das Federding, das in der Seele hockt, Lieder ohne Worte singt und nie verklingt. Niemals. Ist am betörendsten zu hören im Orkan. Verheerend müssen Wirbelwinde wehen, wollen sie den kleinen Vogel übertönen, der viele hielt so warm. Ich hörte ihn im kältesten Land und auf dem fernsten Meer, doch nie. Auch in Bedrängnis schwer erbat eine Krume er aus meiner Hand.
Hope is a thing with feathers that reaches in the soul and sings the tune with.
Ausschnitt aus dem Hörspiel Mögen Sie Emily Dickensen von Kai Gren mit der Musik von Cocorosie und mit Gedichten und Briefen der Poetin, die von Birgit Minichmeier vorgetragen werden und die auch immer etwas Biografisches über Dickensen offenbaren, also die Briefe vor allen Dingen und auch die Gedichte, ja.
Ich finde, das passt wunderbar zusammen, diese Musik zu diesen Gedichten. Erfahren wir denn zum Beispiel im Booklet auch noch was über Emily Dickensen selbst oder die Wirkung ihrer Gedichte?
Nein, da gibt sich die Produktion schon ein bisschen karg. Also wir erfahren auch nicht, an wen sie wann diese Briefe geschrieben hat, die hier eingebaut werden in dieses Hörspiel. Gedichte, Briefe und Musik von Cocorosie sollen hier für sich sprechen. Wer aber genau zuhört, der erfährt dann eben doch eine Menge über sie durch das Hörspiel. Jedenfalls, die Gedichte strahlen eine erstaunliche Modernität aus, ist mir aufgefallen. Und es macht richtig Spaß, die Übersetzung auf Deutsch und dann die englische Vertonung durch die Musik von Cocorosie zu hören.
Ja, diese Modernität, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben, und Unangepasstheit, die strahlt ja auch die Interpretin der Gedichte, Birgit Minichmeier, aus, finde ich.
Sie kann ganz sanft klingen, aber auch dann wieder sehr spröde, sehr lässig, manchmal auch richtig frech und forsch. Sie hat auf jeden Fall was wirklich Unangepasstes und wir hören noch einen Ausschnitt aus einem Brief.
Wenn ich ein Buch lese, und mir wird davon am ganzen Körper so kalt, dass kein Feuer mich mehr wärmen kann, weiß ich, Das ist Poesie. Wenn mir buchstäblich ist, als würde mir die Schädeldecke entfernt, weiß ich, das ist Poesie. Nur so erkenne ich sie. Gibt es andere Möglichkeiten?
Poesie ist, wenn einem so ist, als würde einem die Schädeldecke entfernt. Das ist doch sehr schön gesagt. Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Lieben Sie Emily Dickinson. Und diese Frage kann man nur mit einem klaren Ja beantworten. Auch dieses Hörspiel gefällt außerordentlich nicht nur mir, sondern auch der Jury der H2 Hörbuchbestenliste.
Und es hat auch einen schönen Titel. Ja. Mögen Sie Emily Dickinson, das Hörspiel von Kai Green mit Birgit Minichmeier, Christopher Nell und der Musik von Coco Rosi. Es ist auf einer CD erschienen, eine gute Stunde lang, und es gibt auch ein Begleitbuch dazu. Die Briefe von Emily Dickinson wurden aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Uda Stretling, die Gedichte von Kai Green. Die Produktion kostet 22 Euro und ist im Verlag Major Label erschienen. Die Produktion von Radio Bremen, Deutschlandfunk und dem Verlag 2001 kam auf den 4. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Januar. Wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit zum Hörbuch für Kinder, und da geht es um ein Hörspiel von Friederike Köpf. 1976 wurde sie geboren. Sie hat Dramaturgie und Philosophie studiert, schreibt heute Drehbücher, Theaterstücke und Gedichte, und sie hat jetzt ihr erstes Kinderbuch geschrieben mit dem Titel Baby-Oma, das als Hörspiel erschienen ist. Dorothee Meyer-Karwig, Baby-Oma, was ist denn das für eine Baby-Oma?
Das ist die Oma von Lumi, einem Mädchen, das fast 10 Jahre alt ist. Und die Oma ist gerade zu Lumi und ihrer Familie ins Haus gezogen. Die Oma ist schon ganz schön tüdelig, man kann auch sagen dement. Und sie benimmt sich deswegen auch manchmal wie ein Kleinkind. Und daher nennt Lumi sie irgendwann dann Baby-Oma.
Ja, eine Familie nimmt die alte Mutter bzw. Oma bei sich auf. Das ist ein großer Schritt für beide Seiten. Wie gelingt das denn in dieser Geschichte?
Also die neue Situation wird vor allem aus Sicht von Lumi erzählt, und die kommt damit erstmal nicht so gut zurecht. Also gleich am ersten gemeinsamen Frühstück kommt es schon zu einem kleinen Konflikt, und da hören wir mal rein in das Hörspiel.
Morgen. Morgen, Liebling. Willst du auch einen Marmeladentoast?
Nö, danke. Ich mach mir lieber Smacks.
Emma?
Ja?
Was hat denn die hier verloren?
Wen meinst du, Mutti?
Na, die da. Mit dem Ohrgebammel.
Das traf mich dann schon ins Herz.
Mama, das ist Lumi, deine Enkelin.
Am liebsten hätte ich Oma zurückgefragt, was sie hier verloren hätte. Schließlich lebte ich hier seit 9 Jahren und Oma erst seit einem Tag.
Meine Enkelin?
Ja.
Ich habe eine Enkelin.
Langsam war ich wirklich beleidigt.
Natürlich hast du eine Enkelin.
Oma betonte das Wort Enkelin, als ob sie gerade etwas sehr Ekliges, so etwas wie einen überfahrenen Regenwurm nach 3 Tagen Regenwetter aussprechen würde. Etwas, das sie am liebsten gar nicht haben wollte.
Ja, nicht so ein guter Start. Und auch für die Eltern ist das Leben mit der vergesslichen Oma nicht ganz einfach.
Mama, hast du die Tabletten schon genommen?
Die Tabletten?
Hier auf deinem Teller.
Die da soll ich schlucken?
Ja, die sollst du schlucken. Trink am besten ein Glas Wasser hinterher.
Nein, die schlucke ich nicht.
Doch, die musst du schlucken.
Gut.
Mama, hast du die Tabletten jetzt genommen?
Die Tabletten?
Hier auf deinem Teller.
Die da soll ich schlucken?
Ja, die sollst du schlucken.
Nein, die schlucke ich nicht.
Doch, die musst du schlucken.
Trink am besten das Glas Wasser hinterher.
Gut.
Mama, hast du die Tabletten schon
die
genommen?
Tabletten?
Die musst du schlucken.
Hier auf deinem Teller.
Hier auf deinem Teller.
Die Mama, soll ich schlucken?
Ja, die sollst du schlucken. Genau,
du
schlucken. Trink am besten das Glas Wasser
Mama,
hinterher.
Hast du die Tabletten jetzt genommen?
Nein, die schlucke ich nicht. Gut.
Mama, hast du die Tabletten jetzt genommen?
Das klingt nicht gerade nach einem harmonischen Familienleben mit der Oma.
Nein, aber ich finde, das ist auch eine Stärke des Hörspiels, dass die Schwierigkeiten des Zusammenlebens klar benannt werden. Immerhin lebt die Familie nicht beengt in einer Dreizimmerwohnung, sondern die Oma hat ein eigenes Zimmer unterm Dach. Und Lumi lernt die Oma dann nach und nach kennen. Und wenn die dann von früher erzählt, vom Krieg, aber auch davon, wie sie ihren Mann kennenlernte und von ihrer Arbeit als Verkäuferin, dann ist die Oma auch gar nicht mehr so grantig, und die beiden, Lumi und Oma, freuen sich miteinander an.
Also wird alles gut.
Ja, ganz so einfach ist die Geschichte dann nicht gestrickt, denn Lumi wird jetzt bald 10 Jahre alt und mag ihre Freunde dann nicht einladen, und zwar wegen der Oma und deren manchmal, ich sag mal, bizarrem Verhalten. Lumi hat einfach Angst, dass ihre Freunde abgeschreckt würden oder sich auch lustig machen. Und die Eltern können Lumi dann aber doch überreden, enge Freunde einzuladen, und die Oma würde dann sicher in ihrem Zimmer bleiben.
Wie geht das dann aus?
Ja, es kommt natürlich doch zu einer Begegnung. Beim Versteckenspielen versteckt sich ein Freund von Lumi ausgerechnet in Omas Zimmer, und die anderen finden ihn dann dort.
Oma stand erstaunlich fit an ihrer Schrankwand, hatte all ihre Fläschchen mit altem, eingetrocknetem Parfüm hervorgekramt und hielt Nico eines davon unter die Nase.
Also, diesem kann man ja wirklich nicht widerstehen, verehrter Herr.
Ja, ganz herzallerliebst.
Oma! Oma! Was zum Teufel ist hier los? Was hast du mit Nico gemacht?
Sie hat ihn verzaubert.
Der spielte nämlich mit und fächelte sich den Duft zu.
Sorry, aber deine Oma hat mich echt nicht wieder gehen lassen. Ich glaube, sie schweckt in alten Zeiten.
In diesem Moment musterte Oma alle, die hereingekommen waren, und wandte sich an Merle.
Sie wünschen, bitte.
Also ich...
Mann, du musst so tun, als ob du was kaufen willst.
Und was?
Na, Deo oder Seife oder irgend sowas.
Fräulein Koslowski, könnten Sie bitte helfen, die anderen Herrschaften zu bedienen? Heute ist ja so viel los.
Ich glaube, sie meint dich, Zäzi.
Mich? Ja, also natürlich, Frau, wie heißt deine Oma mit Nachnamen?
Seiler.
Natürlich, Frau Seiler, ich komme.
Zäzi zwinkerte mir zu und schon eilte sie Oma zur Hilfe.
Ja, alle Kinder machen mit. Für sie ist es einfach ein Spiel und Lumi ist dann erleichtert. Also darum geht es, ihr erzählt wird von dem nicht immer ganz einfachen Leben mit der dementen Oma, was dann aber dann doch nicht so schwierig ist, wie Lumi das so befürchtet hat. Und am Schluss vertreibt die Oma sogar einen Einbrecher. Gut, das ist schöne Fantasie für eine Kindergeschichte. Was mir gefällt, die Probleme werden benannt, aber es wird eben auch Mut gemacht, sich auf demente Eltern bzw. Großeltern einzulassen.
Also eine schöne Geschichte, die auch gut in die Zeit passt. Ja. Wie gefällt Ihnen die Umsetzung im Hörspiel?
Also für die Regie ist auch die Autorin Friederike Köpp verantwortlich, und mir gefällt, dass sie das Ganze ja recht dezent inszeniert hat, nicht laut und krachig, und auch bei den Stimmen hat sie das, finde ich, gut gemacht. Also die wurden gut gewählt und auch geführt. Bei Kindern ist das ja nicht immer einfach, und die Musik mit Saxophon, Klarinette und Bassklarinette, die ist recht modern, ohne allzu avantgardistisch zu sein. Also ich finde das alles sehr gut komponiert. Und das heißt ja, es sei für Kinder ab 9 und Omas. Aber es ist eben auch für die Generation dazwischen, die vielleicht vor der Frage steht, betagte Eltern bei sich aufzunehmen.
Ganz herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karrweg. Wir sprachen über das Hörspiel Baby Oma von Friederike Köpf. Mit Emilia Rübbert, Sibylle Kühme, Anna-Lena Zülke, Alexander Gamnitzer und anderen. Regie Friederike Köpf, Musik Peter Schneider. Es ist eine CD, 1 Stunde 16 Minuten Hörzeit zum Preis von 15 € und empfohlen für alle ab 9 Jahren. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Buchfunk. Das Hörbuch kam im Januar auf den 1. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Und für heute verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karrweg
und Christiane Hillebrand. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.